Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Heute nicht aus unserem Studio, sondern ich bin heute in einer ganz anderen Location und zwar in der Location vom lieben Benny Schmidt. Ich kann nicht sagen, herzlich willkommen bei mir, sondern ich muss sagen, ja, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Und ja, heute geht es ums Thema Videomarketing. Warum? Weil du einer der erfolgreichsten Videomarketer bist, den ich in Köln kenne. Okay. Und ja, Benny, sag mal, stell dich mal kurz vor, wer bist du?
Genau, also erstmal vielen Dank, also herzlich willkommen bei uns. Wir haben ganz spannend, wir durften dich ja auch schon jetzt gerade schon interviewen, das freut uns sehr, weil wir natürlich jetzt auch ein paar Sachen haben, die wir übereinander legen werden. Genau, mein Name ist Benny Schmidt, ich bin Gründer und Geschäftsführer der BSR Productions hier in Köln, seit 10 Jahren machen wir das Ganze, vor 10 Jahren nach Köln gekommen. Und ja, du sagst so Videomarketing, das ist es auch mittlerweile. Wir haben aber ganz rudimentär angefangen, also wirklich mit Eventbegleitung, Foto, Video. Und dann hat sich das Stück für Stück weiterentwickelt, auch auf Webseiten, auf Social Media und jetzt eigentlich Full Service.
Hast du das gelernt? Ja. Also bist du Videograf gewesen oder?
Also es gibt eigentlich eine witzige Anekdote, nämlich dass ich der Einzige hier in der Firma bin, der nichts gelernt hat. Also ich habe Abitur und habe dann ein Studium Entertainment Management an der Makromedia, an der privaten Hochschule hier in Köln angefangen und am 3. Semester aber abgebrochen, weil ich im 1. Semester, ich glaube, das haben wir gemeinsam, direkt die BSR dann gegründet habe.
Ah ja,
dann ging es ziemlich schnell, haben wir mit Hochzeiten damals angefangen, also wirklich. Ich hatte es ja noch nie gemacht. Ne? Mhm. Der Böhmi, mein bester Freund und längster Mitarbeiter, der hatte parallel eine Ausbildung bei Studio Hamburg gemacht. Also der hat es dann auch gelernt. Und dann ist der am Wochenende nach Köln und dann haben wir uns eine Kamera geholt und mal geguckt, wie das so geht. Und dann hat sich das Step by Step entwickelt. Und jetzt sind wir vor allem, glaube ich, spezialisiert auf Speed. Also bei uns ist es so, Qualität, also meine Meinung nach ist, wenn du Video und so machst, so Qualität müsste der Standard eh sein. Also wenn du sagst, wir machen tolle Qualität, okay, wenn du es nicht machst, dann hast du gar keine Daseinsberechtigung. Also haben wir immer gesagt, unser USP ist Speed. Mhm. Und wirklich angefangen, wir sind inspiriert gewesen von den ganzen Fernsehformaten, vor allem so Stefan Raab, der ja am Ende so einer Show immer so eine One Moment in Time hatte, wo die ganze Show lief. Da haben wir gesagt, Mensch, das müsste es doch damals in Hochzeiten Kinoerlebnis. Das muss es doch bei Hochzeiten 0 Uhr und den ganzen Tag direkt als Kinoerlebnis. Ein Song, mega geil geschnitten. Und so hat sich das entwickelt und das haben wir adaptiert auf Eventbegleitung, das haben wir adaptiert auf generell Imagefilme, also nicht am selben Tag, denn das ist ein bisschen mehr aufwendig, aber trotzdem zu sagen, okay, ein Kunde, wenn er kommt, wartet wirklich in der Regel nicht länger als 3 Tage auf irgendetwas.
Okay, weil normalerweise dauert das ja ewig, ne?
Absolut.
Bis irgendwie so ein Film fertig ist und so weiter. Wie kriegt ihr das hin? Warum seid ihr so schnell?
Ich glaube, so blöd es sich anhört, es ist extrem viel Disziplin. Also gerade als wir noch wirklich klein waren und irgendwie zu zweit waren oder zu dritt dann und die ersten Leute dazu kamen, es ist wirklich dieses Ding, dich dann hinzusetzen. Also du setzt dich halt in der Nacht teilweise noch hin, kopierst den Kram schon und dann musst du dich halt, wenn das Event am Samstag zu Ende ist, musst du dich halt Sonntagmorgen hinsetzen. Und ich sage immer, ich habe immer gesagt, das Material wird ja nicht besser oder der Film wird ja nicht besser, je länger du es auf der Festplatte lässt, weil die Arbeitszeit, die du reinsteckst, die bleibt ja ungefähr die gleiche. Und wenn ich 10 Stunden am Schnitt sitzt oder lass auch 20 sein, also wenn du anfängst, dann läuft ja der Counter in der 20 Stunden und dann ist es nach 20 Stunden auch fertig.
Ja, klar, so, also wenn du abarbeitest, im besten Fall geht es schneller, weil du noch alles präsenter hast im Kopf letztendlich.
Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also ich kann es nicht verstehen, auch mache ich mich natürlich immer sehr unbeliebt, in der Szene auch, aber ich kann es einfach nicht verstehen, wie man jetzt zu dem Dreh gehen kann, du machst ein Musikvideo oder irgendwas und dann liegt das da 2 Wochen und dann kommt so ein Filmer oder auch Cutter, dann kommt er und unterhältst du dich, ja, vor 2 Wochen ein Video gedreht, das muss ich jetzt auch irgendwann mal schneiden, wo ich mir denke, Alter,
hast du doch gar nicht mehr präsent auf dem Schirm, was da passiert ist so ungefähr.
In der Zeit, also wir sind jetzt echt auch gut gewachsen, seit 10 Jahren gibt es uns jetzt und wir haben so um die 20 Produktionen pro Woche, also die wirklich abgeschlossen auch werden, also gedreht und abgeschlossen werden. Und das ist so, also 3 pro Tag ist unser Standard über das ganze Jahr. Also 7 Tage machen wir, haben es auch eine Art Schichtbetrieb, dass wir wirklich sagen, wir wollen jeden Tag, wenn du mich samstags anrufst oder Freitagabend anrufst, weil du samstags ein Event hast, dann will ich nicht sagen, ja, sorry, ist keiner eingeteilt, sondern wir haben immer Leute auf Abruf, die auch auf dem Event filmen können, immer jemanden, der im Büro ist und das passt super. Also auch natürlich Props an mein Team, die das natürlich überhaupt möglich machen und auch so mitziehen, ja.
Wie viele Leuten arbeitest du denn im Team?
Wir sind jetzt also feste 14 feste Mitarbeiter hier, aber wir haben natürlich auch viele Kooperationspartner im Bereich Foto oder im Bereich, auch wenn wir Events machen, reden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber. Also so insgesamt sind wir so um die 30 Leute, die fest immer mit und bei uns arbeiten, ja.
Jetzt hast du ja mit Be a Star Productions, das ist ja deine Videoproduktionsfirma, ja,
richtig,
sag ich jetzt mal, ne? Da gibt es ja noch was anderes, es gibt ja noch Fame.
Fame, ne? Ja.
Fame ist...
Mit AI. Fame mit AI geschrieben.
Fame mit AI, ja, geschrieben. Hast, ja, du schon vorab, hast du das schon durchdacht?
Ja, die Story ist noch witziger. Eigentlich wollten wir eine Firma mit KI machen, KI-Marketing, und haben es deswegen Fame passend zu Be a Star genannt. Mhm. Und ist das Ganze irgendwie, ist ja jedenfalls nicht stattgefunden. Und dann haben wir gesagt, wir wollen ja eh eine Veranstaltungsfirma machen, dann ist das jetzt die Veranstaltungsfirma. Und wir überlegen bis heute, wofür das AI stehen, also das Fame stehen könnte. Wir sind immer bei irgendwas mit, also das A steht für Awards, das wissen wir, weil wir sehr viele Awards machen. Das E für Events, aber M wissen wir noch nicht. Und ja, es ist, wenn dir was einfällt, sag Bescheid.
Ja, ich überleg mal.
Ja, du bist ja prädestiniert dafür. Eigentlich müsste dir
ja
was einfallen.
Ja, ja, auch euch da draußen, wenn euch irgendwas einfällt.
Wir schreiben meinen Preis da drauf. Kostenloser Imagefilm, wer den besten, die beste Bedeutung hat für Fame. Wofür könnte das stehen?
Ja, dann aber mal los. Ich freue mich auf die Kommentare. Ich werde sie 1:1 weiterreichen.
Sehr gut, danke. Das ist sehr nett, da hilfst,
ja,
du mir.
Aber Thema Fame, Veranstaltungsformate. Mhm. Ja, jetzt habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und ein paar Veranstaltungsformate gefunden, die du so in letzter Zeit gemacht hast.
Ja.
Und da ist mir ein Format immer wieder auf die Füße gefallen, und das ist The Wedding King.
Ja,
was ist denn The Wedding King? Und sag mal ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee, wenn man eigentlich so aus dem klassischen Business kommt, irgendwie, jetzt irgendwie so ein Hochzeitsformat zu machen?
Also weil es genau andersrum ist. Weil wir Studium, wie gesagt, vor 11 Jahren ist es jetzt fast sogar, angefangen hier in Köln, neben dem Studium, und einfach, wie du ja auch, bist Vollblutunternehmer. Ich komme aus einer Familie, aus dem Blumenhandel, also Blumenläden gehabt. Und ich bin so aufgewachsen, dass du, wenn du was machst, wenn du was arbeitest, dass du auch was erreichst. So. Und dann bin ich da in diese Medienwelt, und da war alles so langsam. Es hat immer alles, natürlich hätte ich auch gerne irgendwo in diesen Studios, ich hätte auch als Kabelträger gearbeitet, aber es ging mir alles zu langsam. Also auch die Bewerbungsprozesse, also habe ich gesagt, muss ich es selber machen. Und habe geguckt, okay, Hochzeiten musst du nur eine Website machen und dich natürlich ein bisschen informieren, Marketing machen, Messen machen und so weiter, und dann geht das los. Und haben wir das 3 Jahre echt cool gemacht, haben innerhalb von einem Jahr haben wir es geschafft, um die 100 Hochzeiten im Durchschnitt im Jahr zu machen, als Dreier-, Vierer-, Fünfer-Team. Völlig irre. Das gibt es, glaube ich,
Wahnsinn,
auch bis heute nicht so in der Form, weil wir auch da auf, also ich habe es ja gerade gesagt, ne, Geschwindigkeit, wenn du wirklich... Hochzeiten waren 8 Hochzeiten an so einem Samstag gleichzeitig. Ne? Dann verschiedene Teams. Aber wenn du dich dann nicht Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch hinsetzt und dir abarbeitest und fertig machst und rausschickst, dann fällst du dir auf die Füße. Spätestens 3 Wochen später bist du,
absolut,
tiltest du so. Und dann waren wir in dieser Hochzeitsbubble, und dann haben wir schon immer gesagt, wir wollen Events machen, wir wollen Veranstaltungen machen, Live-Show, am besten Fernsehen. So, dann haben wir gedacht, boah, wenn wir jetzt mit irgendeinem Format kommen, mit irgendeiner Spielshow, und nimmt uns, können wir ja gar nicht gegen anstinken. So, dann haben wir gesagt, okay, wir sind doch aber in der Hochzeitsszene, dann machen wir das jetzt in der Hochzeitsbubble. Da gibt es das eh nicht. Da gab es so ein Vergleichbares, gab es sowieso nicht. Und dann haben wir angefangen, uns die Idee zu überlegen, okay, was machen wir eine Messe als Show? Also wirklich, okay, Hochzeitsdienstleister treten gegeneinander an, aber müssen wirklich zeigen, was sie können. Also die Trauredner müssen auf die Bühne eine Traurede halten, die DJs müssen auflegen und so weiter. Weil bei einer Messe stehst du rum, hast einen Flyer und das ist
absolut
total bescheuert.
Absolut.
So, weißt du überhaupt nicht, wie der arbeitet. Und dann haben wir das Ding ins Leben gerufen, haben gesagt, Publikum entscheidet, das ist ein Publikumspreis, also keine Jury, sondern das Publikum entscheidet live. Und dann haben wir damit angefangen. In der Wolkenburg beim Rudolf von Boreas waren wir das erste Mal 2019, und dann sind wir direkt im Jahr da drauf in die Flora, weil es war wirklich direkt brechend voll. Wir brauchten Platz. Und dann sind wir jetzt im 8. Jahr, dieses Jahr 8. Jahr Wedding King Awards. Und das Ding ist so groß geworden, dass wir, also toi toi toi, freue ich mich sehr drüber, dass wir mittlerweile unfassbar viele Bewerber haben. Wir haben über 500 Teilnehmer in den letzten Jahren gehabt. Also die Teilnehmer, die mitmachen, ist immer ausverkauft, restlos. Es ist aber eine Stimmung wie beim, weiß nicht, wie beim, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist eher so wie beim ESC oder
okay,
so. Ne? Die kommen dann mit Plakaten an, aus ganz Deutschland angefahren, die Family and Friends. Und dann ist es mittlerweile halt ein Livestream. Also es wird auf YouTube übertragen. Wir haben es letztes Jahr das erste Mal geschafft, 20.000 Live-Zuschauer bei YouTube über 3,5 Stunden. Und die können jederzeit voten. Völlig irre. Und jetzt um den Bogen zur Fame zu schlagen, das Event ist uns irgendwann um die Ohren geflogen im positiven Sinne. Das heißt, die Technik, die wir aufgebaut haben, weil wir immer weiter wollten. Also du bist halt, fängst dann in der Flora an, hast erstmal die geile Location, die ist unschlagbar, da bleiben wir auch immer. Also Grüße gehen raus. Aber du kennst es vielleicht auch, wenn du so ein Event machst, du zahlst eh schon, weiß nicht, 20.000 Euro für Technik und dann hast du, Entschuldigung, aber einen bescheuerten Beamer und eine Leinwand. Das sieht halt immer, sieht immer billo aus. Ja. Es sieht natürlich eindrucksvoll als Gast aus, aber wenn du es filmst, sieht es kacke aus. Mhm. So, und dann waren wir irgendwann bei wirklich Invest von 80.000, 90.000 Euro Technik und es sah immer noch nach Theater aus. So. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir vor 2 Jahren gesagt, okay, jetzt scheißegal, großer Wurf. Und jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen es kombinieren. Also eine Veranstaltung kann es nicht tragen, also holen wir uns mehrere Veranstaltungen rein. Haben wir gesagt, okay, weil Aufbau, Abbau dauert eh immer die gleiche Zeit. Die Technik kostet das gleiche, außer die Tage, die du länger mietest. Dann können wir ja länger mieten.
Absolut.
Da habe ich letztes Jahr zwei Wochen die Flora gemietet, am Stück. 4 Tage war Auf- und Abbau, 10 Tage effektive Veranstaltung. Und wir haben gedacht, so, ja, wenn wir 5 Veranstaltungen machen, ist gut. 11 Veranstaltungen in 10 Tagen sind es geworden. Also teilweise 2 parallel. Konzerte, Events, Charity, Comedy, viele Awards, Deutschland Netzwerk Award, wo du vorhin im Podcast warst. Das ist der Weg. Und das alles angefangen, um die Frage zu beenden, Wedding King Award. Damit hat es angefangen.
Ja. Ja, jetzt hast du natürlich viel erzählt. Vor allem kommt eins bei rüber, dass du ziemlich verrückt bist, weil egal, mit wem ich über dich gesprochen habe, jeder hat immer gesagt, ach, Benny Schmidt, das ist ein ganz Verrückter.
Ja, ich hoffe im Positiven.
Im positiven Sinne, natürlich, im positiven Sinne. Und das spiegelt das ja komplett wieder, was du gerade erzählt hast.
Absolut.
Und ich glaube, oder beantwort du mir die Frage, muss man ein bisschen verrückt sein, um auch erfolgreich zu sein?
Also, ich glaube, das geht nicht ohne einander. Also wenn du nicht, du hast es selber in deinem Werdegang erlebt, also wenn du nicht das siehst, was kein anderer sieht, und das, dafür musst du verrückt sein und auch mutig und vielleicht auch ein bisschen bekloppt an der einen oder anderen Stelle, Stichwort jetzt das Ding in der Lanxess Arena, aber es ist, glaube ich, so, wenn du, ich habe immer so einen Spruch, wenn man es sehen kann, dann wird es funktionieren. Und ich habe nie etwas gemacht, was ich nicht sehen konnte. Also ich habe auch nie, auch bei Kunden generell, wenn wir über Marketing wieder reden. Ich habe noch nie einen Kunden angenommen oder betreut, wo ich das nicht gefühlt habe, dass das passt. Oder wo ich mich nicht damit identifiziere. Und das ist wirklich, glaube ich, auch, das ist eigentlich das größte Ziel oder der größte Erfolg, egal bei Marketing oder bei Veranstaltungen oder bei Filmproduktionen, die wir machen, dass wir nur das machen, worauf wir Bock haben. Und zwar gnadenlos.
Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung, würde ich sagen, die ich auf jeden Fall teilen kann.
Ja, sehr gut.
Jetzt, der Deutsche Netzwerk Award. Ne? Wir wissen ja selber, Marke macht Umsatz, ist ja jetzt der Titel auch von dem Podcast. Wie wichtig ist Netzwerken für die eigene Marke, für das eigene Unternehmer,
für die
eigene Unternehmung?
Und unerlässlich, meiner Meinung nach. Also du hast es ja auch schon so schön gesagt, ohne Netzwerken geht es nicht, bin ich fest von überzeugt. Aber was wir ja auch beim Deutschen Netzwerk Award eben machen, wir gucken ja Netzwerken und Netzwerkern, also Unternehmern, unter die Haube eigentlich, also wie sie es machen. Also dieses Luftschlösser bauen ich hatte vorhin gesagt, ich komme aus dem Blumenhandel. Und ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin so groß geworden unterm Blumentisch wirklich, bei den Holländern auf dem Großmarkt. Und wenn du da gesagt hast, du nimmst jetzt die 2000 Tulpen und du machst es nicht. Denn es ist völlig egal, wie viel du in Zukunft da kaufen willst oder wieder kaufst oder was auch immer. Wenn du einmal dein Wort brichst, es wird nie wieder jemand mit dir arbeiten. Nie wieder. So bin ich dann nach Köln in die Medienbranche gekommen.
Wo alles anders ist.
Bin ganz schön auf die Fresse gefallen. Weil es werden Luftschlösser gebaut. Mhm. Und so ist es leider auch. Und wir wollen ja machen mit dem Netzwerk-Award ja auch kein Fingerpointing und sagen jetzt diesen Scheiß oder so. Aber es ist trotzdem so, dass viele jetzt ein Netzwerk ausrufen, weil sie denken, oh super, kann ich Geld verdienen mit oder weiß ich nicht. Und die haben überhaupt nicht verstanden, worum es geht beim Netzwerken. Oder die kommen hin und wollen immer haben, aber es passiert gar nichts zurück oder man interessiert sich auch gar nicht für den Gegenüber. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, den man auch gerade hier in Deutschland unbedingt mal so ein bisschen wenden könnte. Und da versuchen wir wenigstens unseren Teil beizutragen mit dem Deutschen Netzwerk Award.
Ja. Jetzt macht ihr ja ganz viele so Award-Veranstaltungen. Ja. Man hat ja früher oft immer gesagt, so ja, mach ein Award, damit kannst du gut Geld verdienen.
Absolut. Das habe ich nur noch nicht verstanden, wie es geht.
Ist sicherlich auch so, aber wie schaffst du es, dass das nicht inflationär wird? Also wie suchst du die Formate aus? Also ich sag mal, mit The Wedding King, das ist ja auch eine Art von Award-Veranstaltung gewesen. Yeah, ne? Yeah. Jetzt Deutscher Netzwerk Award, gibt es mit Sicherheit noch den einen oder anderen.
Wartet mal ab, ja.
Der ja noch kommt, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber wie schaffst du das, dass das wirklich auch angenommen wird und vor allem auch eine gewisse Wertigkeit hat und nicht inflationär wird.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass es keine gekauften Awards sind. Das ist, war mir von Anfang an, sowohl Wedding King Award als auch jetzt Deutscher Netzwerk Award, du kannst die Auszeichnung nicht kaufen. Und ich habe immer gesagt, klar, entweder es gibt zwei Varianten, entweder hast du eine Jury, finde ich aber auch immer schwierig, weil Juries sind immer... Also die sind immer subjektiv. Also das ist immer irgendjemand, ja. Und dann ist immer ein Beigeschmack, weil der doch den kannte oder wie auch immer. Ich liebe Publikumspreise, weil Publikum, da muss natürlich ein gewisses Publikumanzahl haben, weil sonst bringt es halt auch nichts. Aber Publikumspreise sind einfach das Ehrlichste. So, weil das ist auch in der Unternehmerwelt, du sprichst mit Menschen und wenn die dich nicht mögen, du sagst es selber, du kannst die geilste Webseite haben, du kannst sagen, ich bin der geilste Typ. Wenn der Gegenüber es nicht so empfindet, wenn du es nicht rüberbringen kannst, dann hast du es auch nicht verdient und hast es auch nicht geschafft. Absolut. Und diese Award-Veranstaltungen, ich weiß, was du meinst, wir versuchen natürlich auch nicht, dass die inflationär werden, aber sie haben immer eigene Konzepte. Und jetzt, wenn du jetzt auch den Deutschen Netzwerk Award nimmst, das ist am Ende ein Publikumspreis, wo das Publikum, jeder Unternehmer, der dabei ist und der zuguckt, wählen kann, wer ist denn für mich das beste Netzwerk. So. Und beim Wedding King Award genau das Gleiche. Und die anderen Sachen, die wir jetzt auch vorhaben, da sieht es genauso aus. Also klar, man kauft sich Pakete, wenn man dabei sein möchte, aber nicht, wenn man nominiert sein will und irgendwas gewinnen will, sondern wenn man als Partner dabei ist. Also beim Deutschen Netzwerk Award zum Beispiel ist es so, dass wir sagen, pass auf, als Unternehmer kannst du Partner werden, dann bist du auch im Saal, dann hast du, kriegst du einen Film und einen Podcast.
Messestand.
Was auch immer, genau. Also du kriegst 1:1, du kaufst dir ein Marketingpaket. Mhm. Aber du kaufst es eben nicht, um dann einen Pokal zu bekommen, sondern um Teil davon zu sein, um Leute, die nicht dafür zu bezahlen, auszuzeichnen. Und das ist, glaube ich, ein witziger Twist da drin. Mhm. Genauso beim Wedding King Award, die Leute, also die Teilnehmer, die bezahlen auch Geld dafür, aber eben nicht, um den Pokal zu gewinnen, sondern um dann ein Image schön zu bekommen oder um noch eine extra Podcast-Folge zu haben. Aber die Leistung an sich, da stehen sie ganz alleine auf der Bühne, müssen sich präsentieren und entweder überzeugen sie oder halt nicht. Ganz einfach.
Okay. Ja. Glaubst du auch, dass das so der Schlüssel ist generell für den Erfolg von so einer Award-Veranstaltung? Weil generell, ich sag mal, ich kenne das ja selber aus der Agenturbranche. Ja. Ja. Es gibt wahnsinnig viele Awards, die du gewinnen kannst.
Absolut. Ihr habt ja auch ganz viele gewonnen.
Wir haben auch ganz viele gewonnen.
Das ist der Wahnsinn. Ja.
Und es, was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass du kannst bei vielen Awards mitmachen.
Ja.
Völlig kostenfrei. Dann gewinnst du.
Und dann musst du bezahlen.
Absolut. Und das finde ich absolut ein scheiße. Unding und richtig, ja, es ist richtig scheiße, genau.
Absolut.
Weil irgendwann hört es auch auf. Ja. Ne? Also dann hast du natürlich andere Agenturen, die vielleicht viel, viel größer sind, die aber eine schlechtere Leistung machen, aber sagen, ja gut, ich bezahle halt mal wieder 5.000 Euro, 10.000 Euro, um den Award zu kriegen. Und wir sagen uns dann, hey, warum soll ich dafür bezahlen, wenn ich doch gewonnen habe? Ja. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz schwieriges Thema.
Das ist auch, deswegen, ich habe gerade so reingesprochen bei dir, als du gesagt hast, wie verdient man damit Geld? Das ist eine super Gelddruckmaschine. Wenn du das so betreibst, dass du ein Siegel hast und das verkaufst du, stimme ich dir zu. Das will ich aber nicht machen. Also davon will ich mich auch komplett distanzieren. Wir wollen diese Veranstaltung machen, weil wir da Bock drauf haben. Also wir sind an dem Punkt, dass uns das ganz, ganz viel Geld kostet. Also das Fame-Projekt, auch das, was wir jetzt vorhaben, das ist für uns ein Invest in eine ganz, die ich sehe, eine ganz klare Zukunft, die da auf uns wartet. Aber eben nicht darüber, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen ein Award, da können Leute das kaufen, wir haben hier ein Business Case. Aber wenn du da so rangehst, letztes Jahr war das allererste Mal der Deutsche Netzwerk Award. Und ich habe von Anfang gesagt, es ist mir völlig egal, wie viele Partner wir haben. Weil ich habe keinen, ich habe jetzt nicht wie ein Netzwerkbetreiber oder wie eine Award-Veranstalter oder ein Messeveranstalter. Ich habe jetzt keinen Break-Even-Punkt, also der ist so weit weg, dass ich den eh nicht erreiche. Ja, also, dass ich sage, es ist mir völlig egal. Das heißt, ob da 10 Partner sind oder ob da 100 Partner sind, 148 wurden es übrigens am Ende. Echt, also danke an mein Netzwerk, weil das
dann
war...
Dann verdient man auch Geld, ne?
Trotzdem sind wir nicht in die Richtung gekommen, muss man auch klar dazu sagen, okay. Weil wir haben da, du bist herzlich eingeladen dieses Jahr, Flora-Projekt, drei Wochen die Flora. Wir haben da wirklich, das ist siebenstellig, das Ding, was das kostet, über diese 10 Tage. Und da kann man sich das auch versuchen auszurechnen. Auch da kommt man nicht annähernd damit hin, weil nicht alle Veranstaltungen der Deutsche Netzwerk Award sind und dieses Geld rein. Also ne, das ist wirklich für uns ein Rieseninvest da drin, dass wir aber sagen, wir wollen die Freiheit haben, weil wenn ich sage, es ist ein Business Case und ich muss jetzt X einnehmen, sonst mache ich es gar nicht, dann wird es eh schief gehen. Also ich habe mir ganz klar gesagt, ich will das so und so aufbauen und wir werden dieses Ziel jetzt verfolgen und das machen wir jetzt auch. Und dann haben wir aber ganz andere Möglichkeiten, weil den Satz sage ich dir dazu gerne noch. Nach dem Deutschen Netzwerk Award hatten wir folgendes Problem. Wir hatten über 200 Bewerberinnen und Bewerber, die mitmachen wollten. Und ich sage dir jetzt eine harte Wahrheit. Davon genommen haben wir, glaube ich, 6 oder 7. Warum?
Wirklich?
Ja, war ganz einfach. Du konntest es, also auch gar nicht, ist auch gar nicht despektierlich oder abwertend gemeint, aber wir wollen beim Deutschen Netzwerk Award Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein ganz gewisses Format haben. So, also wir wollen Leute, die schon länger dabei sind, die sich auch was aufgebaut haben, die nicht am Anfang stehen, die nicht im Zweifel auch keine Einzelkämpfer sind. Also es gibt Veranstaltungen für Vertriebler, es gibt Veranstaltungen für Startups, es gibt Veranstaltungen für die ganze Marketing.
Es gibt ja hunderte.
Genau, hunderte. Können die gerne machen. Mhm. Aber bei unserer Veranstaltung ist diese Branchen eigentlich ausgeschlossen. Und das hört sich hart an und das ist nicht, weil wir die nicht mögen. Es gibt immer Ausnahmen, bestätigen die Regel. Aber die Leute, die sich beworben haben, waren die Leute, die dann auch bei Coaching-Events sitzen oder bei den Marketing-Kongressen oder ne, die alle toll sind, tolle Veranstaltungen. Aber das sind nicht die Leute, die wir beim Deutschen Netzwerk Award haben wollen. Wir wollen da wirklich eigentlich die Familienbetriebe, den Mittelstand, also aber Inhaber geführt. Also auch gar keine Konzerne, sondern wir wollen die Inhaber geführten kleinen und mittleren Unternehmen haben.
Das Rückgrat sozusagen.
Das Rückgrat, genau. Und das haben wir, also da muss ich wirklich sagen, also diese 148 Partner, die wir letztes Jahr haben, da würde ich für jeden meine Hand reinlegen. Und die müssen halt dieses Format haben, was du selber auch sagst. Ehrlichkeit, wirklich Verlässlichkeit, also du musst dich auf das Wort verlassen können. Und wenn das gegeben ist, die müssen keine Millionen drehen, darum geht es nicht, aber die müssen verlässlich sein, müssen gute Arbeit machen und dann gewinnt man meiner Meinung nach von selber, weil wenn du dir fünf falsche Leute da reinholst, dann verwässert dir das ganze Ding. Absolut. Es ist wie bei einem Netzwerk. Du holst dir ein paar, wo du sagst, boah, jetzt verkaufe ich die Mitgliedschaft noch, aber scheiß drauf. Das geht immer schief. Also ich sag dir, wird immer schief gehen. Auf lange Sicht, weil du natürlich die verlierst, die sagen, boah, das ist aber ein tolles Netzwerk, das war tolle Leute hier, die ich kennenlerne. Dann so.
Ja, das verwässern. Genau da musst du aufpassen. Ja. Ich bin ja auch in so einem Netzwerk drin. Ja. Ne? Corporate Connection heißt das. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Ja, wir sind, sagen wir mal so, wir werden uns das angucken.
Lohnt sich definitiv, ja, definitiv. Weil wir haben in Köln noch keine Filmproduktion.
Ah, ja, siehst du.
Und als ich das erste Mal Kontakt mit diesem Netzwerk hatte, da war das für mich auch komplett neu, weil der Johannes, der das Ganze ja irgendwie hier in unserer Region ja managt, der ist ja da auch ganz stringent, was das angeht, nach den Kriterien zu arbeiten. Ja. Wenn du die Kriterien nicht erfüllst, kommst du nicht rein. Da kannst du so viel Geld bezahlen, wie du willst.
Richtig.
Der macht da einfach einen Riegel vor.
Ist auch gut
und
so.
Das sorgt dafür, dass du in dieser Runde einfach nur A-Player sitzen hast, nur geile Leute und das befruchtet sich ja natürlich wieder gegenseitig und das ist das, was du ja, glaube ich, meinst, ne? Nicht einfach jeden da reinzulassen, nur weil er halt eben jetzt ein paar tausend Euro auf den Tisch legt. Ne?
Richtig.
Das verwässert das komplette Netzwerk.
Ich glaube, das ist immer der Mut auch, das denn nicht zu nehmen. Das ist ja immer diese Frage, schnelles Geld oder das Ziel verfolgen und vielleicht den harten Weg gehen.
Aber ist das etwas, was du generell auch anderen Unternehmern mitgeben könntest?
Ja. Also ich bin auch noch sehr jung, also ich ist immer doof, wenn ich jetzt hier anfange, irgendwelche Tipps zu geben.
Naja, aber ich finde, das Alter hat da gar nichts mit
absolut, ja, da hast du schon recht, Wir haben auch schon viel erlebt, das stimmt schon. Man kann schon, also auf deine 55 Tipps komme ich wahrscheinlich auch zu deinem Buch, aber wahrscheinlich
leider. Anders,
genau, weil ich sicherlich auch mindestens 55 Fehler gemacht, gravierende Fehler gemacht habe, aber die ich auch weitergeben würde. Aber ja, es gehört definitiv dazu, also, würde ich schon sagen.
Lass uns mal nochmal, bevor wir jetzt zu deinem aktuellen Event kommen, noch mal so ein bisschen zurückrudern zur BeAStar Production.
Ja, ja.
Jetzt findet man ja sehr, sehr viele Image-Videos. Mhm. Man kann Image-Videos mittlerweile mit KI sehr gut selbst, sag ich mal, machen. Zumindest glaubt das jeder Laie,
sehr spannendes Thema, ja.
Dass er heutzutage ja gar keine professionelle Filmproduktion mehr braucht, keinen Kameramann mehr. Ich habe ja mein iPhone 17 und wie auch immer. Mhm. Wie siehst du denn das Ganze? Mal ganz ehrlich, also wird KI euch abschaffen irgendwann? Oder wie verändert sich der Markt der Filmproduktion?
Ich glaube, das hört sich auch wie eine Floskel an, aber ich glaube, da ist viel Wahrheit drin. Wer sich damit nicht befasst, der schafft sich selber ab. Definitiv. Also das unterschreibe ich so. Wer nicht anfängt, und da kann ich dir sagen, also wir, mal blöd gesagt, jedes neue Tool, was kommt, wir holen uns das. Egal, ob das Geld kostet oder nicht, wir holen uns dieses neue KI-Tool und es wird ausprobiert. Ob es ein Schnittprogramm ist, ob es irgendeine Software für die Kamera, für einen Live-Schnitt ist, es wird ausprobiert. Weil wir geben allem die Chance, dass das irgendwie uns auch Arbeit abnimmt. Und glaub mir, wir sind teilweise bei einigen Prozessen 3, 4, 5 Mal so schnell wie vorher, weil wir KI nutzen. So, dass das ersetzt, sehe ich schwierig. Wo es aber ganz krass ist, wir haben einen relativ großen oder ziemlich großen Bereich Fotoproduktion, sehr hochwertig, Werbefotografie, richtig, also wirklich für große und bekannte Marken. Und da muss man sagen, also ohne KI, also was das für ein Kostenapparat ist, auch bei den Kunden. Ich glaube, wenn du es nicht kommunizierst, ist es totaler Quatsch, weil irgendwann ist es nicht mehr verhältnismäßig. Wenn du vorher gesagt hast, das Shooting kostet jetzt X und die Leute sehen, wenn du einfach ein vernünftiges Shooting machst, also mal ganz einfach in dieser Produktfotografie gesprochen, du kannst jetzt kannst du hingehen heutzutage, jetzt kann jeder da draußen und kann anfangen, irgendwie ein Werbebild zu erstellen mit KI. Das ist natürlich aber nicht der Sinn der Sache. Aber wenn du jetzt anfängst im Studio mit richtigem Licht, die Leute so zu fotografieren, dass du dann mit KI Hintergründe ersetzt, ein Video draus generierst oder wie auch immer, dann reden wir wieder von einer ganz anderen Sache. Also die Filmproduktion verändert sich. Das heißt, es gibt auch da wieder Profis, zu denen wir dann hoffentlich auch gehören, weil meiner Meinung nach kann jetzt keiner sagen, er ist KI-Profi. Das gibt es nicht.
Absolut.
Weil KI-Profi, wo bist du ein KI-Profi? Jeden Tag kommt was Neues. Also wenn du sagst, ich habe das letzte Woche gelernt, ja, dann bist du schon veraltet, weil eine Woche später. Ne?
Ja. Ja. Nein, ich glaube auch generell, dass sich einfach der Markt, wie du sagst, verändern wird dadurch.
Ne?
Ist ja ähnlich bei uns ja auch in der Agenturbranche. Wir nutzen auch jedes Tool. Es wird alles ausprobiert. Wir haben einen eigenen Mitarbeiter, der sich nur mit dem Thema KI-Tools auseinandersetzt und versucht zu gucken, okay, welches Tool kann in welcher Abteilung uns welche Schritte erleichtern oder auch ersetzen. Ich habe mal mit dem Chef von Goldenen Hirschen zusammengesessen und hat er gesagt, KI ersetzt die Werkbankarbeiter. So nach dem Motto. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber diejenigen, die einfach nur stupide von 9 to 5 ihren Dienst absolvieren, sage ich jetzt mal, die werden ersetzt werden. Und die richtig guten Leute, das gesagt, du hoffst, dass du dazu gehörst, bin mir sicher, dass du dazu gehörst, ich hoffe auch, dass wir dazu gehören, die werden weiterhin bestehen bleiben.
100%.
Weil du brauchst den Experten, der ja das bewerten kann, was die KI ja ausspuckt.
Na? Genau, das ist der entscheidende Punkt. Ne? Und also, du kannst es nicht mehr, also bestes Beispiel, wenn wir jetzt bei Video sind, wenn du jetzt Rohmaterial hast von so einem Dreh, hast du da aber nicht 8 Stunden Rohmaterial oder so mit mehreren Kameras. Also da kannst du mir nicht erzählen. Da hat da jemand dran gesessen, händisch, und musste gucken. Aber Dinge wie Wackler oder unscharf oder schlechte Aufnahmen oder das, wenn du da keine KI nutzt, Ton retten. Allein was es da für KIs gibt, die dir den Ton retten und das anders machen, das ist der Wahnsinn. Und wenn du das nicht nutzt, dann verschließt du die Augen und dann machst du dich auch selber kaputt für die Zukunft.
Absolut, sehe ich genauso und kann dir da absolut zustimmen, was das angeht. Ist es wichtig für kleine mittelständige Unternehmen heute mit Videomarketing zu arbeiten?
Ich würde schon sagen,
sichtbar zu sein?
Ich würde schon sagen, definitiv ja. Also ich meine, das ist dein Steckenpferd, die Leute in die Sichtbarkeit bringen. Ne? Gerade die Guten, das ist so schön immer gesagt, die guten Leute sichtbar machen, das definitiv. Also ich glaube, ich stimme dir komplett zu mit der Aussage, wenn du, was du mir im Gespräch vorhin gesagt hast, dass die Besten eigentlich immer das oder oft sehr schlechtes Marketing haben, stimme ich dir komplett zu. Nehme ich uns teilweise auch mit rein. Bei uns ist es wirklich dieser Zeitfaktor, der eigentlich keine Ausrede sein sollte, ist ganz wichtig. Aber da stimme ich dir zu. Deswegen, also gerade die Guten, ihr müsst unbedingt Videomarketing machen, also in welcher Form auch immer. Aber es gibt einen sehr guten Freund und Geschäftspartner, der sagt immer, tu Gutes und sprich drüber. Also den Spruch gibt es schon ganz lange, aber ich habe den immer vor Augen, wenn ich diesen Spruch höre, und der hat absolut recht. Und der spricht auch drüber und wir zeigen auch bei ihm in seinem Unternehmen alles, was die so machen. Und da kommt immer was zurück. Und wenn es nur wenn eine Resonanz es nur ist, aber es kommt immer was zurück, wenn du es zeigst.
Definitiv. Sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese ehrliche Meinung, was das Thema angeht.
Gerne.
Aber ich habe ja gesagt, wir kommen noch auf ein ganz besonderes Event zu sprechen.
Ja.
Das ist natürlich ein ganz besonderes Event, weil ich da als Speaker auftrete.
Spaß. Nee, aber du hast ja recht.
Spaß beiseite. Nein, wir reden davon, dass du ja jetzt komplett verrückt wirst und die Lanxess Arena gebucht hast. Für einen Tag am 3.7. Und wenn man mich kennt, weiß man, ich bin ja sehr in der Startup-Szene unterwegs und total fokussiert auf neue Ideen, neue Startups, neue Gründer. Und du willst das größte Pitch-Event der
Welt
machen. Du hast es zumindest als Arbeitstitel ausgerufen.
Wir haben mal fairerweise einen Punkt gemacht und in einigen Dingen steht dann der Welt. Man kann es auch ergänzen, genau.
Machen wir danach den Event. Erzähl mal ein bisschen was. Wie kommst du denn darauf, jetzt die Lanxess Arena zu mieten?
Also die Geschichte ist relativ einfach. Also erstmal vor 10 Jahren bin ich nach Köln gekommen und das war, für mich war das klar. Also das ist, also Flora war so ein erster Step dann irgendwie nach ein paar Jahren, wo wir gesagt haben, boah, eigentlich die schönste Location, also vor allem ambientemäßig die schönste Location, aber ist natürlich platztechnisch irgendwo begrenzt und für uns war immer klar, lang zur Arena. Und in meinem Plan war das eigentlich 27, 28 wird das kommen. Das habe ich schon vor ganz vielen Jahren, wusste ich immer so 2027, 28 und dann kam durch einen Zufall, die Lanxess-Arena auf uns zu, mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Format und auch nur Netzwerk. Wir sind seit 8 Jahren in der Flora aktiv, das ist der Köln-Kongress, der dahinter ist und die Lanxess-Arena hat ein Format angefragt, wo sie jemand Verrücktes brauchen, die es mit produzieren und da hat der Köln-Kongress gesagt, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr Benny Schmidt fragen und das ist für mich, das war für mich ein Riesenmoment, da war der, das Einfallstor in die Lanxess-Arena, man hat sich getroffen, das Ganze ist erst einige Wochen her, also wirklich, das war Anfang Mai, also es war wirklich ganz, ganz knapp vorher, haben wir lange geredet, gesprochen, ich habe das von dem Flora-Projekt erzählt und haben wir gesagt, habe ich eigentlich gesagt, ey Leute, eigentlich wäre es cool, wenn wir so eine Art Flora-Projekt auch in der Lanxess Arena zukünftig machen können. Ich nehme auch eure Restdaten, ich nehme das, was übrig ist. Gib mir die Tage, die irgendwie frei sind, ich will einfach was Cooles machen. Und da muss man wirklich sagen, also da bin ich auch unfassbar dankbar, natürlich vor allem an Ramona von der Lanxess Arena und auch dem Stefan Löcher natürlich, dass die überhaupt so einem jungen Typen dann sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen Test gewesen, Tag später, ja okay, 3. Juli ist frei.
So. Das ist ja eigentlich nicht so ein Restdatum, sondern es ist ein Freitagabend,
ja,
oder?
Ja, es ist ein Freitagabend, aber der war dann irgendwie frei. So, und ich, zu dem Zeitpunkt, die haben nur, ich wusste, okay, wenn ich jetzt hier den Bagger aufreiße und sage, ja, ich nehme die Daten, dann muss ich es auch machen. Also habe ich natürlich gesagt, ohne zu wissen, was wir machen, ja klar, nehmen wir. So, und dann ging es los. Dann haben wir gespreadet, dann haben wir ins ganze Netz gesagt, ey, wir haben die Lanxess Arena, wir wissen noch nicht, was wir machen, hat jemand eine Idee. So war es wirklich. Und dann hatten wir wirklich, wir hatten von Konzerten über Charity-Geschichten bis hin zu irgendwie Aufstiegsfeiern und Co. alles Mögliche auf dem Tisch liegen. Und haben wir gedacht, eigentlich ist es witzlos, wenn wir jetzt ein Event machen, wo wir einfach Tickets verkaufen und Konzertveranstalter sind. Mhm. Also wieder zurück, wie beim Flora-Projekt auch. Wir müssen ein eigenes Format machen. Und ich hatte immer die Idee, weil wir bisher immer Startups ausgeschlossen haben, gesagt, Mensch, wir müssten eigentlich irgendwie Höhle der Löwen in live und in groß machen. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir den größten Pitch, so nennen wir das, Punkt, Punkt, Punkt. Kann man ja der Welt anschließen. So, weil die Halle haben wir, ne? Zweitgrößte Indoor-Halle Europas, Lanxess Arena, ist schon cool. Und dann haben wir gesagt, haben ein paar Leute angerufen, ne? Irgendwie wirklich Freunde, Geschäftspartner, Mentoren, gesagt, ey, ich habe da diese Idee, ich brauche als erstes eine Jury. Hatte ich innerhalb von 2 Tagen eine echt coole Jury zusammen, die sich committed hat, an dem Abend stand jetzt 450.000 Euro zu investieren. So, also die viermal 100.000, einmal 50.000 Euro gesagt haben, ja klar, die würde ich investieren, wenn was Geiles dabei ist, würde ich das investieren. Ja, okay, cool. Website aufgesetzt, sitzen wir natürlich an der Quelle und gedacht, okay, streuen wir mal in die Startup-Welt. Dann hatten wir über 60 Bewerber innerhalb von einer Woche, wo wir gesagt haben, okay, wir haben hier irgendwas, das scheint zu funktionieren. Dann fingen wir an mit Speakern, dann kamen wir zum Glück mit dir zusammen, weil das natürlich für uns auch ein großer Mehrwert ist, dass du auch gute Speaker natürlich da hast. Und dann steht das ganze Ding auf einmal innerhalb von 2 Wochen mit Jury, mit Investoren, mit Startups, mit Speakern, mit Partnern, die wir natürlich haben. Also ohne so eine Technikfirma wie Müller Music oder so geht es nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir es jetzt auch veröffentlichen. Dann haben wir am 3. Juni, also einen Monat gehabt oder 3,5 Wochen gehabt von der Idee, wir buchen die Lanxess Arena, bis wir haben es eigentlich auf der Straße, haben am 3. Juni die Website veröffentlicht, offiziell, vorher so nur im 1:1 und haben gesagt, okay, wir haben jetzt 4 Wochen Zeit, lass es uns voll machen. Und jetzt sind wir dabei und jetzt, wie es aussieht, wird das Ding sehr voll, wird ein spektakulärer Abend und wird hoffentlich die Initialzündung für ein Format, was es denn jedes Jahr gibt. Und natürlich ist das Ziel, die Arena dann zu bespielen, weil zur Wahrheit gehört dazu, das Ding ist natürlich halb abgehängt und wir bespielen den Innenraum. Aber das, man fängt irgendwo an und man fängt natürlich da an, wo man anfangen will.
Mit wie vielen Gästen wird gerechnet?
1200 gehen da rein. 1200. Also dann ist das aber auch, also dann, das, die schönste Kritik wäre, wenn kommt, das war viel zu voll, man konnte sich überhaupt, weil dann kann ich sagen, Leute, das ist aber auch sehr, viel, sehr kurze Zeit. Ja. Das wäre aber unser Wunsch, ehrlicherweise.
Nächstes Jahr haben wir ja dann ein bisschen mehr
Platz. Wir haben mehr Platz, genau, aber es ist auch logistisch. Also das ist schon was anderes. Die Flora ist auch groß und so, aber es ist was anderes, wenn du in dieser leeren Arena stehst und denkst, ja okay, weil du musst ja auch alles reinhängen. Also absolut. Da hängen ja ein paar Hängepunkte, aber da ist ja nicht, also wenn du zu einem Konzert gehst, dann siehst du, oh geile Bühne, aber die Bühne ist ja nicht da. Absolut. Die musst du ja hinbauen. Also, das ist schon spannend.
Ja, vor allem ist es auch eine logistische Herausforderung, auch eine Meisterleistung, das so zu dekorieren, sage ich jetzt mal, dass du danach deinem Anspruch gerecht wirst, weil wenn man sich so die Videos anguckt von Wedding King und das weiß ich was, das sieht ja alles auch sehr, sehr geil aus. Und ich gehe mal davon aus, dass du das ja auch jetzt nicht schlechter machen möchtest.
Nee, im absoluten Gegenteil. Also da muss man sagen, du hast es so schön gesagt, Netzwerk. Ohne Netzwerk bist du gar nichts. Was haben wir gemacht? Ich bin am Tag danach, als ich gesagt habe, ich buche das, bin ich zu Müller Music gefahren, das ist eine Veranstaltungstechnikfirma hier in Köln, sehr groß, und habe mich mit meinem Ansprechpartnern und auch dem Franz Josef Kalife, dem Geschäftsführer, dem Chef da, zusammengesetzt, habe gesagt, pass auf Leute, ich habe was Verrücktes gemacht, Lanxess Arena, und ich weiß noch nicht mehr, was wir machen. Zur Not setze ich mich alleine hin. Und ich werde das nicht vergessen, da kriege ich aber echt Gänsehaut. Da hat er zu mir gesagt, der Franz Josef Kalife hat gesagt, pass auf, Benni, das wird nicht passieren, weil wenn sitze ich da mit dir zusammen. Wir sind da. Was du brauchst, wir sind da, wir bauen es dir auf. Und das allein, ohne zu wissen, was ich mache, wir haben natürlich 7 Jahre Geschäftsbeziehungen und ein unfassbares Vertrauen, aber das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das Ding kann nicht schiefgehen. So, und das war wieder Stichwort, ich habe es gesehen, also ich habe das komplett gesehen. Und dann gehst du zum nächsten, unseren Druckpartner, dem Sebastian Jonas, der, ja klar, ich brenne euch das ganze Ding, okay, mega geil. Dann bist du bei Dekorent, die Möbel und Co. machen, und beim Waldemar, und der sagt, ja klar, sind wir dabei, wir unterstützen das. Und dann hast du innerhalb von wirklich kurzer Zeit, du hast es selber gesagt, das fliegt dir nicht zu, du musst dafür was tun. Die ganze Zeit 1000 Mal den Hörer nehmen, aber die Leute, die dich auch kennen, das kommt zurück. Und wir geben es aber auch zurück. Du hast gerade Produktion gesagt, also dieser ganze Abend ist so aufgebaut, Höhle der Löwen live, habe ich ja schon gesagt, die Leute pitchen, aber eben die Startups müssen wirklich nackt pitchen, also wirklich ohne Präsentation, es geht um den Menschen. Es kann investiert werden, es ist ein Networking-Abend, wir haben Partnernetzwerke, das CC-Netzwerk ist natürlich auch mit dabei, die eigene Lounges bekommen, also die ihre Mitglieder einladen dürfen, weil auch da geht es darum, es bringt uns nichts, nicht despektierlich gemeint, aber wenn da jetzt 1000 Studenten rumsitzen, sondern wir brauchen schon Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt, auch da uns ist der Ticketverkauf nicht egal, aber wir sagen, pass auf, wir machen Kooperationspartner, liebe Netzwerke, ladet eure Leute, die guten Leute bitte ein. Ja. Wir wollen die guten Leute.
Dass du da 1000 Leute sitzen hast, die halt eben die richtigen sind.
Genau, die richtigen sind, weil wenn du da als Speaker bist, du hast ja auch einen gewissen Anspruch, weil deine Keynote auch ist ja auch jetzt nicht gemacht, damit wir die einfach mal raushauen, sondern wir wollen da was Geiles auf den Weg bringen und gepaart mit Content, jetzt sind wir wieder bei Video-Marketing, jeder, der da ist, und das ist auch die letzte Info eigentlich, die dazu gehört, denn es ist komplett erzählt, dass bei all unseren Formaten ist ein ganz klarer Gedanke, der am Ende immer da ist. Wenn du von einem Netzwerk-Event kommst oder von dem geilsten Event, was du je erlebt hast, hast du immer eine Möglichkeit als Unternehmer. Du darfst den Highlight-Film vom Veranstalter posten. Super für den Veranstalter, der freut sich.
Absolut.
Aber für dich als Unternehmer bringt es doch gar nichts, außer dass die Leute sehen, ah toll, der ist schon wieder auf Mallorca Golf spielen. So, aber es bringt dir nichts. Das heißt, wir haben gesagt, egal welches Event machen, ob es jetzt der größte Pitch ist, ob es der Deutsche Netzwerk Award ist, Wedding King Awards, was auch immer. Bei uns ist es immer so, dass alle Partner, wirklich alle, beim Deutschen Netzwerk Award, 148 Partner, individuelle Filme bekommen. Das heißt, wir haben beim Netzwerk Award 148 individuelle Filme gemacht. Wie haben wir das gemacht? Wir haben 12 Kameraleute an jeden Punkt der Flora gestellt und eigentlich haben die immer den gleichen Shot gemacht. Der eine immer nur, wie die Leute aussteigen, der nächste an der Sponsorwand, der nächste am roten Teppich, der nächste hat den O-Ton gemacht und du konntest 148 Videos zusammenschneiden, wo wirklich du als Thomas sagst, ich bin Thomas Tornatzky, bla bla bla, das mache ich, ich bin heute hier, deswegen, und du siehst Bilder von dir, wie du ankommst und nicht random alle möglichen Leute. Und das hat etwas verändert, auch mit den Leuten gemacht, die da waren, die alle gesagt, also die meisten gesagt haben, wir sind sofort wieder dabei. Und das Gleiche machen wir jetzt beim größten Pitch natürlich auch, weil das ist unser USP, den lassen wir nicht wieder los. Das machen wir jetzt für die Startups, das machen wir für dich als Speaker natürlich.
Ich bin gespannt.
Jury. Ja.
Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf.
Ja.
Ja, am 3.7. ist es soweit.
3.7.
Ne? Ja, nicht mehr lange. Der Zulauf ist riesig.
Ja,
und wir werden definitiv da die Halle rocken.
Ja.
Und wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass gerade speziell für meine Zuhörer und Zuschauer hier, wenn die letztendlich einmal dahin möchten und das live erleben wollen, können die mir gerne eine Nachricht schreiben.
Unbedingt.
Und dann sind sie hiermit herzlich eingeladen.
Auf
zumindest
jeden Fall.
Solange es Tickets gibt, ne? So viele wird es auch nicht mehr geben.
Definitiv.
Wir wollen natürlich da relativ schnell sein.
Ja.
Das heißt also an euch da draußen, wenn ihr beim größten Pitch der ... Welt in der Lanxess Arena dabei sein wollt, dann kommentiert letztendlich hier den Podcast, die Folge, schreibt mir eine Nachricht oder schreibt dem Benni eine Nachricht, ihr werdet alles in den Shownotes sehen und dann seid ihr herzlich eingeladen dazu. Und lieber Benni,
Thomas.
Ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Interview. Ja. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr spannende Folge gewesen. Und ich glaube, das ist nicht das letzte Interview, was wir zusammenführen und auch nicht das letzte Projekt, was wir gemeinsam machen. Und ich freue mich auf alles, was kommt, mein Lieber.
Ich mich auch. Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, das war die Folge mit Benny Schmidt zum Thema Veranstaltungsmarketing, was natürlich ein bisschen weiter und umfangreicher war. Gerade die Eventformate, sehr, sehr spannend, die er erzählt hat. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt oder zugehört habt in dem Fall. Und freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also nicht verpassen, Kanal abonnieren. Bis dahin, euer Thomas. Ciao.